ARD.
Also diese Fotos, die uns zu Syrien vorliegen, ergänzen die Zeugenaussagen einzelner Personen. Sie machen besonders anschaulich, was einzelne Personen erlitten haben. Wenn man diese Fotos sieht, kann man eigentlich nicht mehr zweifeln, was dort geschehen ist.
Das sagt Generalbundesanwalt Rommel zu den Dokumenten, die durch die Recherche zum Damaskus-Dossier ausgewertet wurden.
Fast ein Jahr nach dem Sturz von Machthaber Assad schauen wir auf die aktuelle Lage in Syrien.
Wir sprechen über das in der EU eingefrorene russische Vermögen und was damit gemacht werden kann.
Und wir sprechen über die anstehenden Reisen von Bundeskanzler Merz.
Hallo, ich bin Astrid Fietz.
Und ich bin Karl Schreiber aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, dem 4. Dezember um 16.30 Uhr.
Wir sprechen hier im Podcast ja eigentlich über die Lage in der Ukraine und in Israel. Das machen wir auch gleich noch, doch zunächst wollen wir einen Blick auf Syrien werfen. In diesen Tagen jährt sich der Sturz vom langjährigen Machthaber Assad in Syrien. Ein Datenleck wirft ein neues Bild auf die Diktatur, das sogenannte Damaskus-Dossier. Karl, was zeigt das denn?
Ja, die Daten zeigen, wie Assad die syrische Bevölkerung über Jahrzehnte unterdrückt und weggesperrt hat. Und sie zeigen auch, wie der syrische Geheimdienst ein großes Netzwerk geschafft hat, um Oppositionelle zu foltern, umzubringen und dann verschwinden zu lassen. Die Damaskus-Dossier-Daten wurden dem NDR zugespielt und der hat sie mit internationalen Partnern geteilt. Dazu berichtet Benedikt Strunz.
Es sind Bilder, die nur schwer zu ertragen sind. Auf einem Foto ist eine Metallfläche zu sehen, die blutüberströmt ist. Darauf vier tote Männer. Ihre Körper sind nackt und bis auf die Knochen abgemagert. Im Gesicht und am Körper tragen sie Spuren roher Gewalt. Experten, die die Fotos sehen, sprechen von systematischer Folter. Insgesamt wurden dem NDR mehr als 70.000 Bilder zugespielt. Sie dokumentieren unter anderem das Schicksal von mehr als 10.000 Menschen, die in Assads Foltergefängnissen ums Leben kamen.
Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Leiche gesehen. Dann kam ich nach Damaskus in die Beweisabteilung und fragte, was meine Aufgabe ist. Sie sagten, Fotos.
Sagt ein Mann, den wir hier Oberst Mohammed nennen. Unter Diktator Bashar al-Assad leitete Mohammed eine Abteilung der Militärpolizei. Sie ist für die Dokumentation von Toten zuständig und fotografiert Leichen. Vor allem Menschen, die in den Geheimdienstgefängnissen ums Leben kommen. Der Oberst speichert die Bilder auf einer Festplatte, die er Abend für Abend in einem schweren Tresor einsperrt.
Das war das Wertvollste in der ganzen Militärpolizei.
Über die Wochen, Monate und Jahre entsteht so in dem kleinen Büro von Oberst Mohammed eine Dokumentation des Massenmordes an der syrischen Bevölkerung. Jede Leiche, die fotografiert wird, hat eine eigene Nummer, die unter anderem Aufschluss darüber gibt, aus welchem Gefängnis sie stammt. Und an welchem Tag das Foto entstanden ist. Als Bashar al-Assad gestürzt wird, trifft Oberst Mohammed eine folgenschwere Entscheidung.
Wenn ich die Festplatte im Tresor lasse, könnte sie jemand vernichten. Um mich herum sah ich, wie viele Dokumente verbrannt wurden. Ich habe die Festplatte dann mitgenommen.
Über Umwege gelangen die Fotos zum NDR, der sie und weitere Zehntausende Dokumente aus dem syrischen Schreckensregime mit internationalen Partnern wie Le Monde und Washington Post geteilt hat. Die Auswertung der sogenannten Damaskus-Dossier-Daten wurde vom Internationalen Konsortium für investigative Journalistinnen und Journalisten koordiniert. Insgesamt waren 26 Medien daran beteiligt, in Deutschland NDR, WDR und SZ. Die Bilder stammen vor allem aus den Jahren 2015 bis 2024. Das jüngste Foto wurde wenige Wochen vor Assads Flucht nach Moskau aufgenommen. Auf einem Bild ist ein wenige Tage alter Säugling zu sehen, gestorben in Assads Foltergefängnissen. So erschreckend die Bilder auch sein mögen, für die internationale Gemeinschaft seien sie enorm wertvoll, sagt Patrick Kroker. Denn noch immer sei das Ausmaß der Menschenrechtsverbrechen, die in Syrien begangen wurden, nicht ausreichend verstanden. Kroker leitet den Bereich Menschenrechtsverbrechen in Syrien für die Nichtregierungsorganisation European Council for Constitutional and Human Rights, kurz ECCHR.
Diese Fotos, und das haben wir auch schon in Gerichtsverfahren in Deutschland und anderswo gesehen, können als Beweis dienen, dass eine Person verstorben ist und ganz häufig auch, wenn sie rechtsmedizinisch untersucht werden, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass sie an Folter oder an den Folgen von unmenschlichen Haftbedingungen gestorben ist. Alleine für die juristische Aufarbeitung kann jedes einzelne dieser Fotos ein Teil eines Puzzles an Beweisstücken sein, die massenhaften Mord belegt.
Den Recherchen zufolge sind die Fotos mittlerweile auch im Besitz der deutschen Bundesanwaltschaft. Die führt bereits seit Jahren Strukturermittlungen, weil sie davon ausgeht, dass im syrischen Bürgerkrieg Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt wurden. Generalbundesanwalt Jens Rommel.
Also diese Fotos, die uns zu Syrien vorliegen, ergänzen die Zeugenaussagen einzelner Personen. Sie machen besonders anschaulich, für jeden sichtbar und damit auch objektivierbar, was einzelne Personen erlitten haben. Wenn man diese Fotos sieht, kann man eigentlich nicht mehr zweifeln, was dort geschehen ist.
Bis zum heutigen Zeitpunkt hat die Bundesanwaltschaft bereits mehr als 2000 Zeuginnen und Zeugen zu mutmaßlichen Menschenrechtsverbrechen unter Bashar al-Assad vernehmen lassen. Denn nach dem Völkerstrafrecht können Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch hierzulande ermittelt werden, selbst wenn die Taten woanders begangen wurden. Die Aufklärung der Gräuel des Assad-Regimes hat unter der neuen syrischen Regierung gerade erst begonnen. Unter Diktator Bashar al-Assad wurden nicht nur Zehntausende zu Opfern, sondern auch zu Tätern. Derweil genießt der ehemalige Diktator ein Jahr nach seiner Flucht Asyl in Russland. Eine Presseanfrage des Damaskus-Dossierteams ließ Assad unbeantwortet.
Na, da läuft es einem echt kalt den Rücken runter, wenn man das nochmal hört, wie Teile der Bevölkerung in Syrien gefoltert und misshandelt wurden.
Ja, total. Diese Damaskus-Dossierdaten sind ja heute auch das NDR-Info-Thema. Und unsere Kollegen haben zu den internationalen Recherchen, an denen ja auch NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung beteiligt waren, mit Christine Hellberg gesprochen. Sie ist Journalistin und Syrien-Expertin. Und die erste Frage an sie war, zeugen diese Dokumente von einer neuen Dimension dieses Krieges?
Diese Dokumente sind wichtig, um das zu bestätigen, was im Grunde alle Syrerinnen und Syrer und auch Expertinnen schon seit langem wissen, nämlich dass das Assad-Regime einen Folterapparat betrieben hat, dass es ein Polizeistaat, ein Überwachungsstaat war, der engmaschig die eigenen Bürger überwacht hat, in Angst versetzt hat und dann sehr willkürlich Leute verschleppt hat und die dann in unterirdischen Geheimdienstzentralen oder oberirdischen Gefängnissen bis zum Tode gefoltert hat. Das ist alles nichts Neues. Dieses Regime hat diese Verbrechen ausführlich dokumentiert und genau diese schriftlichen Dokumente, Fotos, sind eben jetzt ausgewertet worden. Das ist sehr wichtig. Wir haben Experten für diese Verbrechen übrigens in Deutschland bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, weil Deutschland nach dem Weltrechtsprinzip schon genau solche Verhandlungen, Prozesse geführt hat. Deswegen ist es wichtig, dass die jetzt ausgewertet werden und dass sie an die richtigen Stellen weitergegeben werden, um genau das juristisch aufzuarbeiten.
Die Menschen in Syrien müssen einerseits ihr Land wieder aufbauen und andererseits mit der Vergangenheit fertig werden. Spielt die Vergangenheitsbewältigung dabei eine Rolle?
Sie muss eine Rolle spielen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist ganz grundlegend für die Zukunft des Landes, denn es geht nicht nur um ein paar tausend Verschleppte und zu Tode Gefolterte. Wir sprechen von einer Bevölkerung, in der fast jede Familie betroffen ist davon. Es gibt noch immer 160.000 Menschen, von denen man nicht weiß, wo sie sind. Das heißt, die Angehörigen brauchen Gewissheit und brauchen dieses Gefühl von Gerechtigkeit. Und das Unrecht spiegelt sich ja auch in vielen anderen Themen wieder, zum Beispiel beim Thema Eigentumsrechte. Es sind ja Menschen vertrieben worden, es sind vor Jahren schon Staatsangestellte in Wohnungen gebracht worden. Da wurden die ehemaligen Besitzer enteignet. Die fordern jetzt ihr Eigentum zurück. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von rechtlichen Zuständen oder von rechtlichen Realitäten, die eben es ganz wichtig machen, dass man das aufarbeitet. Und das spielt dann in ganz viele andere Themen hinein. Also nicht nur politische Stabilität, die Sicherheitslage, aber eben auch wirtschaftliche Fragen. Deswegen ist die Aufarbeitung der Vergangenheit wichtig. Die neue Führung hat das erkannt. Sie hat zwei Kommissionen eingesetzt für Übergangsjustiz, für die Verschwundenen. Da werden die Angehörigen nicht genug eingebunden, ist die Kritik. Es gibt weitere kritische Punkte da. Aber das Problem ist, denke ich, erkannt. Man ist vor Ort überfordert. Und deswegen ist es umso wichtiger, all die Akteure zusammenzubringen, die zu diesem Thema seit vielen Jahren arbeiten. Das sind vor allem syrische zivilgesellschaftliche Gruppen. Das sind internationale NGOs. Es sind die UN mit ihren verschiedenen Mechanismen und eben die Führung und diese beiden genannten Kommissionen in Damaskus.
Der deutsche Außenminister Wadephul war ja vor kurzem in Syrien. Da hat er für Schlagzeilen gesorgt, als er gesagt hat, Syrien sei in einem Zustand, da könne man keine Flüchtlinge zurückschicken. Welches Bild bietet sich denn, wenn man jetzt nach Syrien kommt?
Das kommt sehr darauf an, wo Sie hinfahren. Syrien ist ein Land mit sehr verschiedenen Realitäten. Es gibt schwer zerstörte Gebiete, 2/3 der Wohneinheiten, der Gesundheitsversorgung ist ist zerstört oder schwer beschädigt. Es gibt aber natürlich auch Gebiete, die gar nicht zerstört wurden, die ehemaligen Regimegebiete, auch etwa an der Küste zum Beispiel. Wir haben ein Land, das geprägt ist von Armut, von Elend, von Menschen, die versehrt sind von diesem Krieg, die auch schwer traumatisiert sind. Das heißt, es ist kein stabiles Land insgesamt, aber je nachdem, wo Sie hinfahren, können Sie unterschiedliche Realitäten sehen. Deswegen sind pauschale Angaben sehr schwierig. Es ist in einer Übergangsphase das Land. Es ist wirtschaftlich noch überhaupt nicht auf einem wirklich guten Weg. Und dafür bräuchte es vor allem jetzt erstmal die komplette Aufhebung auch der Cäsar-Sanktionen der USA. Das sind die indirekten, die Sekundärsanktionen, die sich gegen Dritte richten. Und die werden zurzeit immer nur aufgehoben oder ausgesetzt für 6 Monate. Sie müssen generell aufgehoben werden vom US-Kongress. Und der will eigentlich bis Ende des Jahres genau das entscheiden. Das ist grundlegend, damit das ganze Geld, was versprochen ist, auch von Investoren aus der Golfregion zum Beispiel, von anderen Regierungen, damit das wirklich nach Syrien fließen kann und dort auch angefangen werden kann mit dem Wiederaufbau.
Der syrische Übergangspräsident ist Ahmed al-Sharra. Einst zählte er zu den Milizionären. Jetzt trägt er Anzug statt Uniform und will das Land versöhnen. Wie glaubwürdig ist er?
Da werden Sie von Syrern sehr unterschiedliche Antworten hören, nämlich genau vor dem Hintergrund dessen, wie man ihn beurteilt. Also alles, was in Syrien im letzten Jahr passiert ist, alle politischen Entscheidungen, Fragen auch der Legitimität, die Parlamentswahlen, die Einberufung einer nationalen Dialogkonferenz, die Ernennung dieser ersten Regierung, alle diese Schritte kann man entweder positiv bewerten als ein erster Schritt im Rahmen eines Übergangs, oder Sie können es sehr negativ bewerten und sagen, das reicht nicht, das ist nicht wirklich demokratisch, er will in Wirklichkeit wieder eine Diktatur errichten, womöglich eine islamistische. Das heißt, die Syrer spalten sich in ihrer Wahrnehmung dessen, was passiert, auf in diejenigen, die in ihm die einzige Alternative gerade für diesen Übergang sehen, und in andere Menschen, vor allem drusische, alawitische, auch kurdische Syrer, die sagen, nein, er will in Wirklichkeit zurück zu Autoritarismus und Diktatur. Das heißt, die Person Ahmed al-Sharra entscheidet darüber, wie ich beurteile, was in Syrien passiert. Und international ist es ihm gelungen, sehr viel Vertrauen herzustellen. Aber er hat zugleich in Syrien auch viel Vertrauen verloren im Laufe des letzten Jahres.
Sagt die Syrien-Expertin und Journalistin Christine Hellberg. Dann kommen wir jetzt zum Krieg in der Ukraine. In dem Zusammenhang ist ja auch immer wieder die Rede von russischen Vermögen, die auch in Deutschland eingefroren sind. Dazu hat sich Außenminister Wadefuhl geäußert.
Genau, der zeigt sich grundsätzlich offen dafür, russisches Staatsvermögen, das in Deutschland eingefroren ist, für einen Reparationsfonds für die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Entsprechende Vorschläge der EU-Kommission müssten aber erstmal geprüft werden. Das hat Wadefuhl vor dem Beginn des Außenministertreffens der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, in Wien gesagt.
Ja, in Wien berät ja heute die OSZE über einen möglichen Frieden in der Ukraine. Und Kanzler Merz, der hat ja seine Reisepläne für diese Woche sogar etwas geändert.
Ja, genau. Eigentlich wollte er morgen nach Norwegen reisen. Jetzt geht's für ihn nach Belgien. Dort will er mit Ministerpräsident Wefer und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprechen. Dabei soll es um von der Leyens Pläne gehen, in der EU eingefrorene Gelder der russischen Zentralbank für Ukraine-Kredite zu nutzen. Wir haben ja gerade schon über die Meinung von Wadefuhl zu dem Thema gesprochen. Merz, der unterstützt diese Pläne ausdrücklich. Die belgische Regierung, die ist skeptisch und lehnt die Pläne ab, wegen großer finanzieller Risiken. Belgien spielt bei dem Thema ja eine wichtige Rolle, weil ein Großteil der russischen Gelder dort vom Unternehmen Euroclear verwaltet wird.
Unterdessen trifft sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Angaben aus US-Regierungskreisen heute in Florida mit dem ukrainischen Chefunterhändler Umerov. Bei dem Treffen dabei soll auch Jared Kushner, der Schwiegersohn und Berater von Präsident Trump, sein. Witkoff und Kushner hatten sich ja diese Woche schon in Moskau mit Kremlchef Putin getroffen, um über ein Ende des Kriegs in der Ukraine zu sprechen. Europäische Staats- und Regierungschefs, die haben wohl tiefes Misstrauen gegen die US-Regierung. Es geht da um die laufenden Gespräche zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das zeigt ein Mitschnitt eines vertraulichen Telefonats, das dem Magazin Der Spiegel vorliegt. Karl, um was für ein Telefonat geht es dabei?
Ja, es handelt sich dabei wohl um ein Gespräch von Bundeskanzler Merz, dem französischen Präsidenten Macron und anderen europäischen Spitzen mit dem ukrainischen Staatschef Selenskyj Anfang der Woche. Merz und Macron hätten darin davor gewarnt, dass die USA die Ukraine und Europa in den Gesprächen mit Russland hintergehen könnten. Die Bundesregierung wollte den Bericht des Spiegels nicht kommentieren.
Dann wollen wir jetzt noch mal auf das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine schauen. In den vergangenen Tagen ging es ja immer wieder um die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk in Donetsk.
Ja, da hat sich jetzt die ukrainische Armeeführung geäußert und russische Meldungen zurückgewiesen. Ukrainische Einheiten halten den nördlichen Teil von Pokrovs weiter. Das schreibt Armeeoberbefehlshaber Oleksandr Sirski bei Facebook.
Ja, unabhängig überprüfen lässt sich nicht, ob Russland die Stadt Pokrovsk komplett eingenommen hat oder ob die ukrainische Armee weiter Teile der Stadt verteidigt.
Und wir haben ja gerade eben schon über die Reisepläne von Bundeskanzler Merz gesprochen. Am Wochenende reist er zu seinem Antrittsbesuch nach Israel. Am Sonntag kommt er mit Premier Netanyahu zu einem Gespräch zusammen.
Und vor dem Antrittsbesuch von Merz in Israel haben mehrere humanitäre Organisationen an den Kanzler appelliert, dass er sich für die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen, in Ostjerusalem und im Westjordanland einsetzen soll. Was fordern die Organisationen denn konkret von Merz?
Ja, sie wollen, dass Kanzler Merz von der israelischen Regierung unter anderem Folgendes einfordert: ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu ermöglichen, die Arbeit unabhängiger humanitärer Organisationen zu schützen, einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand verlässlich und endgültig einzuhalten und die palästinensische Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten zu schützen und die israelischen Militäreinsätze unverzüglich einzustellen.
Ja, wir halten euch hier im Podcast natürlich auf dem Laufenden, was die Israel-Reise von Kanzler Merz angeht. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Karl Schreiber aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.